Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de.
Und damit sind wir bei der zweiten Kategorie der 90 Plus Jahres Awards angekommen. Und die ist das Gegenstück zu der ersten Kategorie, die wir bis jetzt präsentieren durften. Es sind die Flop-Transfers des Jahres. Und auch da haben wir drei Kandidaten rausgesucht, die sich im Gegensatz zu den Vorgängern nicht so wirklich eingefunden haben bei ihrem neuen Verein. Da gab es auch eine große Auswahl in diesem Jahr. Und wir haben drei exemplarisch rausgesucht, die jetzt vorgestellt werden. Den ersten übernimmt Damien und der heißt Ante Rebic.
Ja, Ante Rebic ist nach einer überzeugenden Saison bei Frankfurt, wo er als Teil der grandiosen Offensive dann auch super eingeschlagen hat, dann nochmal zum Schluss nochmal irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht hat, finde ich. Und dann hat er dann sich dafür entschieden, zum AC Mailand zu wechseln. Erstmal auf Leihbasis für 2 Jahre. André Silva ist dann im Gegenzug nach Frankfurt gewechselt. Und da hat er es von Anfang an extrem schwer dann beim AC Mailand. Schon unter Gianpaolo, falls ich das jetzt richtig ausspreche, hatte er es zu Saisonbeginn extrem schwer und die ganze Mannschaft hat nicht so wirklich funktioniert. Dann wurde dieser gefeuert und Stefano Pioli wurde angeheuert. Und ausgerechnet vor diesem ist er in Florenz, aus Florenz geflüchtet zur SGE und mit ihm kann er nicht so wirklich gut. Folge ist halt jetzt, dass er wieder kaum zum Einsatz kommt. Generell erst 7 Mal auf dem Platz gestanden, 3 Mal Starthelf davon. Und davon ist er 2 Mal zur Halbzeit schon ausgewechselt worden. Und jetzt hat er auch schon seit fast einem Monat gar keinen Einsatz mehr gehabt. Saß nur noch auf der Bank. Und seine einzigen Torbeteiligungen, die er diese Saison hatte, waren auch allesamt für Frankfurt noch. Er hat einen Dreierpack erzielt im DFB-Pokal der ersten Runde. Und dann hat er sich verabschiedet nach Italien. Und seitdem läuft da einfach gar nichts mehr zusammen. Er hängt ja jetzt auch schon wieder in Frankfurt rum und trifft sich mit seinen alten Weggefährten von der SGE und ist auch schon wieder ein Zeichen dafür, dass er sich nicht wirklich wohlfühlt anscheinend in Italien. Und ja, da stimmt gerade wirklich gar nichts. Mal gucken, ob er sich da nochmal durchsetzen kann oder ob dieses ganze Experiment vielleicht dann doch vorzeitig abgebrochen wird.
Und du hast da schon eine Gemeinsamkeit rausgestellt, die alle unsere Kandidaten auch in diesem Jahr haben. Sie haben eine starke Vorsaison gespielt und erst nach dem Wechsel ging es dann so weit abwärts und deswegen vielleicht die Definition Flop-Transfer noch treffender. Das gilt auch für den Kandidaten, den Nico uns jetzt vorstellen wird. Der heißt genauso wie Nico, nämlich Nico Schulz.
Ja, genau. Der ist für 25 Millionen oder knapp 25 Millionen von der TSG zum BVB gewechselt. Bei Nico Schulz finde ich es aber so ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, ich habe den Transfer vorher schon ein bisschen kritisch gesehen. Er wurde ja im Zuge der anderen Transfers auch mit Julian Brandt und mit Thorgan Hazard sehr, sehr gefeiert, gerade unter den BVB-Fans. Ich finde, bei Nico Schulz war schon ein bisschen abzusehen, dass das schwierig werden könnte, weil ja, Nico Schulz hat viele Stärken. Nico Schulz hat auch in der vergangenen Saison sehr, sehr gut gespielt. Nico Schulz hat aber auch in einem Team gespielt und unter einem Trainer gespielt und in einem System gespielt, was sehr, sehr gut auf ihn zugeschnitten war. Nämlich mit einer Fünferkette hinten, wo er eben auch seine Schnelligkeit ausspielen konnte, wo aber auch seine defensiven Mängel, die er in der Rückwärtsbewegung häufig auch hat, die wurden da so ein bisschen kaschiert. Und dann kommt er jetzt zu einem Verein, eben dem BVB, der ja eigentlich immer mit Viererkette gespielt hat und auch unter Favre eigentlich mit Viererkette spielen wollte. Und das hat man dann relativ schnell gemerkt, dass er sich in dieser Viererkette nicht wirklich wohlfühlt. Das Tempo hat er natürlich nach wie vor nach vorne, aber ihm fehlt meiner Meinung nach häufig so die richtige Entscheidungsfreudigkeit in gewissen Situationen. Manche Aktionen sind zu überhastet, nach vorne wie nach hinten. Da kommt dann mal eine Flanke ins Niemandsland oder er geht zu früh drauf, er geht zu spät raus. Gerade hinten in der Viererkette häufig mal zu spät rausgerückt, hat so das Abseits aufgehoben. Also immer wieder kleine Aktionen und viel auch überhastet. Und dann hat sich das natürlich auch so fortgesetzt, dass er dann auch immer unsicherer wirkte in seinem Tun. Und irgendwann hat er sich dann eben auf der Bank wiedergefunden. Und da muss Nico Schulz jetzt quasi von Glück reden, dass der BVB selber in dieser Saison zumindest jetzt bis vor kurzem große Probleme hatte und Favre dann auf Fünferkette umgestellt hat, weil das kommt ihm sehr zugute. Also ich habe da noch das Mainz-Spiel im Kopf jetzt vor kurzem, wo er dann ein Tor geschossen hat und vorher auch wirklich gut gespielt hat. Ich glaube, das war, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber sein erstes richtig gutes Spiel für den BVB, seitdem er das Trikot trägt. Und wenn man sich seine Statistiken anguckt, sieht man das Ganze auch. Also er hat bisher jetzt eben dieses eine Tor erzielt, noch keine Vorlage. Wenn man das mit den Hoffenheimer Zeiten vergleicht, ist das, ja, sind das Welten. Gerade weil Nico Schulz eben von seinem Tempo, von seiner Dynamik nach vorne lebt und auch in Zeiten, wo eben die Außenverteidiger nicht mehr nur verteidigen sollen, sondern eben nach vorne Impulse geben sollen, am besten auch mit ihren Flanken die Stürmer finden sollen. Und das hat bei Nico Schulz bisher gar nicht funktioniert. Jetzt mit der Fünferkette, denke ich, könnte das besser werden. Aber dennoch muss man da auf jeden Fall schauen, dass man eben diese Schwächen, die er hat, dass man an denen arbeitet und dass man sie vielleicht auch versucht, mit den entsprechenden Leuten um ihn herum, die zu kaschieren. Und hat dann natürlich jetzt ja große Konkurrenz auch im Kader mit Guerrero, der das natürlich auch spielen kann, der es auch gut gemacht hat. Also der wird das nach wie vor nicht einfach haben, selbst wenn der BVB jetzt weiter mit Fünferkette spielt.
Also auch nicht die rosigsten Aussichten für Nico Schulz, findet Nico Check. Und wir haben diese kleine Pause von der Frankfurter Büffelherde gemacht, um jetzt zum zweiten der drei zu kommen, die im letzten Jahr bei Frankfurt noch überzeugen konnten. Das ist unser dritter Kandidat für den Flop-Transfer des Jahres und der heißt Luka Jovic, Piet.
Luka Jovic, du hast es angesprochen, Julius. Letztes Jahr war Eintracht Frankfurt extrem stark, hat eben im Zentrum, sowohl im Angriff als auch ein bisschen weiter zurückgezogen, immer wieder seine Momente, ist in seinem Spiel, sein Spiel ist eine Mixtur aus seiner starken physischen Präsenz und eben seiner Genialität, die er hat, seine spielerische Qualität, dass er immer mal wieder geniale Momente hat, die er letztes Jahr auch gezeigt hat, die er konstant abgerufen hat. Er hat bei Eintracht Frankfurt, ich glaube, 34 Torbeteiligungen letztes Jahr gehabt, wettbewerbsübergreifend. Und dann eben ist dann eben im Sommer für die recht hohe Ablösesumme von 60 Millionen zu Real Madrid gewechselt. Ein Transfer, wo schon einige gesagt haben, ja gut, ist schwierig. Also ist auf der einen Seite hatte der jetzt zwei gute Jahre und wird für relativ viel Geld zu einem sehr großen Verein transferiert. Auf der anderen Seite, wenn man gesehen hat, wozu Luka Jovic in der Lage ist, und man sieht, dass er auch erst, dass er noch jung ist und Entwicklungspotenzial hat mit 21 Jahren, dann ist das, nicht so verkehrt. Dann sind 60 Millionen auch nicht so viel Geld. Deswegen eigentlich ein guter Transfer. Aber bislang ist für ihn die Höhle Real Madrid ganz klar zu groß. Er hat in, er hat nur 13 von 23 Pflichtspieleinsätzen gehabt und kommt bislang auch nicht wirklich, also wirkt wie ein Fremdkörper im Spiel. Kriegt, wenn er spielt, nicht viele Bälle, weiß nicht so genau, wie er sich zu bewegen hat. Er hat die Qualität eigentlich, also sie ist auf jeden Fall da, das hat er gezeigt. Das hat er über die gesamte letzte Saison gezeigt. Und vorher auch vereinzelt, aber es war immer da, also gezeigt, dass es kann. Barrier läuft es bislang noch nicht. Er hat, wenn er gespielt hat, meistens nur Kurzeinsätze gehabt, hat jetzt aber auch die letzten Wochen nicht mehr gespielt, beziehungsweise hat in den letzten 5 Spielen, glaube ich, 9 Minuten gespielt. Und in den letzten 6 Spielen war davon 4-mal im Kader, aber ist nicht zum Einsatz gekommen. Hat ein Tor geschossen beim 5-0 gegen Leganés, wo es schon um nichts mehr ging, wurde dann 70 Minuten eingewechselt, hat dann 20 Minuten gespielt und in der Nachspielzeit getroffen. Also, ja, konnte den Erwartungen nicht gerecht werden. Und eigentlich ist das ja so ein, also wenn man sich das jetzt anguckt, wenn man nur guckt, okay, junger Spieler wechselt von Eintracht Frankfurt zum großen Real Madrid, würde man sagen, klarer Fall von, er hat sich irgendwie übernommen, der Verein hat zu viel in ihm gesehen. So einfach, finde ich, ist es nicht, weil ich finde, dass Luka Jovic eigentlich in der Theorie auf jeden Fall die Qualität hat, um sich bei Real Madrid durchzusetzen. Wie das jetzt in der Praxis ausschaut, wird man sehen. Ja, aber Stand jetzt auf jeden Fall enttäuschend.
Stand jetzt enttäuschend ist natürlich auch irgendwie das, was wir brauchen in dieser Kategorie. Sie heißt ja nicht umsonst Flop-Transfer. Das waren unsere drei Kandidaten, Ante Rebic, Nico Schulz und Luka Jovic. Gleich machen wir weiter mit unserem dritten Award, den wir euch vorstellen wollen, beziehungsweise die drei Nominierten für diesen, und bleiben erstmal so ein bisschen in der negativen Richtung. Wir reden gleich über das Gerücht des Jahres. Das ist hoffentlich spannend genug für euch, um dran zu bleiben.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.